Ja, es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ich will jetzt nicht anfangen, irgendwelche Standardfloskeln von mir zu geben. Aber ja, dadurch, dass man Familie und Freunde hier hat, ist es doch was Besonderes, immer bei euch zu sein, zu sehen, wie ihr wächst. Immer wieder sieht man neue Gesichter, was auch schön ist. Und natürlich ist es schön, in den Ort zurückzukehren, in dem man jetzt nicht mehr ganz oder doch eigentlich schon noch den Großteil seines Lebens verbracht hat. Was ein bisschen weiter zurückliegt, ist der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall gibt es zwei Wege auf dieser Welt. Der eine Weg, er führt in den Himmel, und der andere Weg führt in die ewige Verdammnis. Und seit jeher finden wir immer wieder Beschreibungen für diese beiden Wege. Psalm 1 zum Beispiel, wenn du dir den ins Gedächtnis rufst, ist ein sehr klarer davon, wo der Weg des Gerechten und der Weg des Gottlosen beschrieben wird. Es wird gezeigt, wie der Weg des Gerechten aussieht, wie der Weg des Gottlosen aussieht. Im Neuen Testament, besonders Jesus nimmt immer wieder Bezug auf diese beiden Wege. Er beschreibt sie in der Bergpredigt sehr genau, wie diese Wege ausschauen wird oder ausschauen tun. Doch auch später in der Kirchengeschichte haben immer wieder gottesfürchtige Menschen versucht, diese beiden Wege irgendwie zu verdeutlichen, wie sie ausschauen könnten. Und ein sehr bekannter Versuch, diesen Weg zu beschreiben, zumindest einen von beiden Wegen, stammt von John Bunyan mit seiner Pilgerreise. Ich denke, er hat nicht versucht, einen absoluten Bestseller zu schreiben, als er dieses Buch hier geschrieben hat. Es gibt es ja in verschiedenen Variationen. Es gibt es für Kinder, es gibt für Erwachsene, es gibt für Jugendliche, weil dieses Buch einfach so gut ist, weil es so treffend einen diesen beiden, in dem Fall den guten Weg beschreibt, wie er ausschauen kann, was einem da begegnet. Ein anderer Versuch stammt von Charlotte Reilem aus Wittenberg. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und wenn ihr dieses Bild seht, dann werdet ihr es wahrscheinlich kennen. Es ist ein sehr bekanntes Bild. Vorzugsweise die ältere Generation hat es noch im Haus hängen. Die jüngere leider nicht mehr, ich leider auch nicht. Dieses berühmte Bild, der schmale und der breite Weg. Und ich mag dieses Bild sehr, denn es verdeutlicht wirklich sehr schön, wie diese Wege ausschauen können, was einem so begegnet. Charlotte Reilen war eine Frau eines wohlhabenden Zuckerfabrikanten. Im Jahr 1866 waren zwei Ereignisse in ihrem Leben, die sie sehr getroffen haben. Und zwar gab es in dieser Zeit viel Krieg, und auch in diesem Jahr gab es Krieg zwischen Preußen und Österreich, dem deutsch-deutschen Bürgerkrieg. Und die Württemberger, da wo sie herkam, stand auf der Seite der Österreicher. Und diese Seite erlitt bei Tauberbischofsheim, gar nicht so weit weg von hier, eine schwere Niederlage in der Nähe von ihrem Wohnort mit vielen Toten und Verwundeten. In diesem Jahr hatte auch ihr Mann einen Schlaganfall und war seitdem ein Pflegefall. Und diese beiden Ereignisse trieben sie dazu, dieses Bild zu malen. Und ihr Ziel war es, Menschen zur Buße zu rufen, damit Menschen sich bewusst werden, es gibt einen breiten und es gibt einen schmalen Weg. Und ich bin normalerweise auf dem breiten Pfad, aber es gibt einen schmalen Weg, der in die Herrlichkeit führt. Und sowas Ähnliches tut Johannes in seinen Briefen auch. Johannes, er ruft nicht zur Buße auf. Er ruft nicht auf, dass du Buße tun sollst und dich auf dem schmalen Weg begeben sollst, aber Johannes, er beschreibt sehr genau, wie dieser rechte Weg, wie dieser schmale Weg ausschaut. Welche Merkmale diesen Weg kennzeichnen. Und der zweite Johannesbrief, den wir uns heute anschauen möchten, ist einer der kürzesten Briefe. Und wenn ihr so wollt, ist der zweite Johannesbrief die Zusammenfassung vom ersten Johannesbrief. Ich möchte mit euch, ihr könnt schon mal den zweiten Johannesbrief suchen, mit euch das Thema und die Gliederung durchgehen, die wir heute uns vornehmen möchten. Das Thema hat David ja schon gesagt. Der Weg der Wahrheit, den möchten wir uns anschauen. Und damit folgenden Unterpunkten, zwei große Punkte. Lebe in der Wahrheit, ein Aufruf an dich, lebe in der Wahrheit. Und da möchten wir uns anschauen, was die Wahrheit alles macht. Denn die Wahrheit vereint, die Wahrheit stärkt und die Wahrheit liebt. Und der zweite große Punkt wird sein, beschütze diese Wahrheit, in der du lebst. Mit den folgenden Unterpunkten, Vorsicht vor Verführern, schütze und schätze den Lohn und schütze dich vor Irrlehrern. Ich denke, ihr habt den zweiten Johannesbrief gefunden, dann möchten wir ihn zusammen lesen. Ich werde aus der Schlacht der Bibel lesen. Und dort schreibt uns Johannes, der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und daran besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch noch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Johannes, er beginnt seinen Brief, wie er immer Briefe beginnt, und zwar, indem er nicht seinen Namen nennt. Und das ist irgendwie typisch für Johannes. Er tut es nicht in seinem Evangelium, das er schreibt. Er tut es nicht im ersten Brief, nicht im zweiten Brief und auch nicht im dritten Brief. Nur in der Offenbarung. Und er nennt sich hier der Älteste. Und es reicht anscheinend, damit sie ihn erkennen. Der Älteste. Er ist so gut bekannt, dass er sich nicht vorstellen braucht. Und auch die früheren Kirchenväter, die zur Zeit Johannes oder kurz nach ihm gelebt haben, sie bestätigen seine Autorenschaft. Und ich denke, kaum einer verdient den Titel Apostel mehr wie Johannes. Er ist 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen und es war ja eine der Dinge, die du sein musstest. Du musst Jesus gesehen haben. Er hat Jesu Wunder gesehen. Er gehörte zu dem kleinen Kreis, die besondere Wunder, wie zum Beispiel die Verklärung, miterleben durften. Er war der einzige Jünger, der unter dem Kreuz stand, als Jesus gekreuzigt wurde. Und ich denke, kaum einer wird Jesus mehr gekannt haben als Johannes. Schließlich hat Johannes den Auftrag von Jesus bekommen, seine Mutter aufzunehmen, ihr Sohn zu sein, für sie zu sorgen. Und wie oft werden sie von Jesus geschwärmt haben? Wie oft werden sie über Jesus geredet haben, was sie beide mit Jesus erlebt haben? Und aus der Bibel, aus dem Evangelium und aus den Briefen wird deutlich, wie sehr, gerade in dem Evangelium, wie sehr Johannes Jesus liebte. An wen schreibt hier Johannes? Entweder schreibt Johannes an eine Frau und ihre Kinder, wie es im Text steht, oder, ist auch eine Möglichkeit, Johannes nimmt die Frau als Synonym für eine Gemeinde mit ihren Mitgliedern um wegen einer möglichen Verfolgung die Gemeinde nicht auffliegen zu lassen. Denn er spricht Themen an, die sehr gut zu einer Gemeinde passen, die sehr gut einer Gemeinde gesagt werden können. Und wenn in der Bibel das Wort, wie hier im Vers 1, die auserwählte Frau die Rede ist, vorkommt, steht es eigentlich immer im Zusammenhang mit der Gemeinde, also mit dem Gläubigen. Zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 1 oder 1. Petrus 5, Vers 13. Und Johannes, er nennt uns gute Gründe, in der Wahrheit zu leben. Und wenn du auf dem Weg der Wahrheit wandelst, das ist der erste Punkt, dann wirst du mit den anderen vereint, du wirst mit den anderen verbunden sein. Johannes, er liebt die Empfänger und er schreibt, dass nicht nur er die Empfänger liebt, sondern, wenn du in den Text schaust, alle, die in der Wahrheit sind und die die Wahrheit erkannt haben, sie lieben die Empfänger auch. Aber warum schreibt Johannes das? Warum schreibt Johannes, dass alle, die die Wahrheit erkannt haben, die Empfänger auch lieben? Vielleicht hatten sie noch nie Kontakt mit dem Empfänger. Vielleicht kannten sie sich gar nicht. Und den Grund finden wir in Vers 2, wo er schreibt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Eine ziemlich lange Zeitspanne. Der Grund für diese Liebe ist die Wahrheit, die sie vereint. Menschen, die aus der Wahrheit geboren sind, lieben andere Menschen, die auch aus der Wahrheit geboren sind. Das sollte natürlich sein. Das, was sich vorher abgestoßen hat, weil jeder sein eigenes Reich aufbauen wollte, weil jeder sein eigener Herr sein wollte, ist jetzt durch Christus verbunden, weil wir den gleichen Herrn haben. Und das ist das, was uns verbinden soll. Nicht die Herkunft, nicht die Weltanschauung. Dann spricht Johannes davon, dass die Wahrheit stärkt. Und da möchte ich den dritten Vers aus der Elberfelder vorlesen, weil sie schreibt es ein bisschen anders wie die Schlachter. Und die Menge übrigens auch. Und weil ihr vielleicht nicht die Elberfelder dabei habt, habe ich euch den Text mitgebracht. Und dort werdet ihr, wenn ihr es mit eurer Bibel vergleicht, vielleicht einen Unterschied feststellen zu eurer Übersetzung. Und dort schreibt er, die in uns bleibt und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Wo ist der Ort, wo wir Stärkungen und Segnungen erfahren? Es ist der Ort der Wahrheit und der Liebe. Es ist der schmale Weg. Es ist der Weg, der durch die enge Pforte geht. Und die Wahrheit ist auf dieser Welt ein sehr teures Gut. Das kennt ihr vielleicht selber. Sie ist sehr selten. Wir wissen es gerade, wo wir die Wahlen hinter uns haben. Die Wahlversprechung, was danach rauskommt. Denn der Fürst dieser Welt, er wird in der Bibel von Jesus mit einer Eigenschaft besonders beschrieben. Und es tut Jesus in Johannes 8, Vers 44. Und Jesus sagt dort über ihn, der war ein Menschenmörder, der Fürst dieser Welt. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und dann wird seine Eigenschaft beschrieben, wie er so ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner. Also wenn der Menschenmörder redet, dann kommt nur Lüge raus. Was anderes kann nicht rauskommen. Satan, er ist ein Menschenmörder, weil er den Menschen die Wahrheit nicht sagt. Er kennt die Wahrheit. Er kennt die Wahrheit. Er war von Anfang an dabei. Aber er sagt den Menschen nicht die Wahrheit. Und alles begann damit im Garten Eden. Und weil Satan der Fürst dieser Welt ist, werden wir die Wahrheit in der Welt nicht finden. Ich denke, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, niemand auf der Welt liebt es, betrogen zu werden. Und doch ist es irgendwie ist es die Tagesordnung dieser Welt, sich gegenseitig zu betrügen, den anderen über den Tisch zu ziehen. Doch es gibt Wahrheit. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Der Einzige, der vollkommen durchdrängt ist von Wahrheit, ist Gott. Und diese Wahrheit finden wir nur in Gott. Und Christus hat sie uns sichtbar, er hat sie uns offenbar gemacht. Und habt ihr gesehen, welche Stärkungen in diesem Vers erwähnt werden? Johannes nennt Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Und das kennen wir vielleicht auch, diese Eigenschaften, wie Paulus oft seine Briefe beginnt. Paulus schreibt oft, er wünscht der Gemeinde Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Aber das Spannende ist die Gewissheit, mit der Johannes hier diesen Vers schreibt. Zumindest in der Elberfelder und in der Menge. Es sind keine Dinge, die Johannes den Empfängern wünscht. Nein, er schreibt, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Er wünscht sie nicht, mit uns wird sein. Johannes, er garantiert dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden auf dem Weg der Wahrheit. Gehen wir diese drei Dinge kurz durch. Ihr habt sie wahrscheinlich schon öfters gehört, öfters wurden sie euch schon erklärt. Die Gnade Gottes ist die unverdiente Gunst Gottes. Gott, er geht mit dir nicht so um, wie du es eigentlich verdienst hast. Seine Gnade hat uns gerettet. Wir haben kein Recht auf Gnade. Aber die Bibel beschreibt uns, wir empfangen Gnade am Thron der Gnade. Und schon David schreibt es im Alten Testament mit dieser gleichen Gewissheit im Psalm 23. David, er schreibt in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Auf dem Weg der Gerechten, auf dem Weg der Wahrheit, dort ist Gnade. Das hat David schon gewusst. Aber auf dem Weg des Gottlosen folgen Gottes Zorn und das Gericht, wie ihr in dem Bild vorhin gesehen habt. Und hier seht. Dann lesen wir von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, was wir gerne bekommen, das tiefe Mitgefühl, das Gott mit uns schwachen Menschen hat. Wonach sehnst du dich, wenn du traurig bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du leidest? Dann sehnst du dich nach Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl finden wir auf dem Weg der Wahrheit, bei Christus. Er ist barmherzig. Überleg nochmal an ein Gleichnis, wie bringt der gute Hirte das verlorene Schaf, das sich verirrt hat, zurück? Scheucht er es vor sich her, ab zurück in dem Stall mit dir, du dummes Vieh? Nein, wir lesen davon, dass er es auf den Schultern nach Hause trägt. Und Jesaja sagt in Kapitel 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht, der nur noch ganz bisschen glüht, wird er nicht auslöschen. Das ist Barmherzigkeit. Und der Hebräerbrief, er sagt uns, wir haben einen großen Hohepriester, der Mitleid mit uns hat. Und dann werden wir aufgefordert, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade. Und was empfangen wir da? Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist das, was wir jeden Tag brauchen. Jeden Tag, weil wir fallen jeden Tag. Dort brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes. Wir brauchen das Mitgefühl. Und er hat es, weil er weiß. Jesus weiß, wie du dich fühlst, weil er auch als Mensch auf diese Erde gekommen ist und die Sünde durchlitten hat, genauso wie du. Nur mit dem Unterschied, er hat nicht gesündigt und wir fallen. Und wir finden Frieden auf diesem Weg. Frieden mit und Frieden von Gott. Wenn dein Herz unruhig und verängstigt ist, beruhigst du es am besten mit der Wahrheit Gottes. Und nun bist du dran, die folgende Frage zu beantworten. Bist du auf dem Weg der Wahrheit? Bist du auf dem rechten Weg? Bist du durch die enge Pforte gegangen? Freust du dich an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes? Erlebst du Gottes Frieden? Und wenn du auf dem Weg der Wahrheit bist, dann wirst du das Gebot, von dem Johannes hier in den Versen 4 bis 6 schreibt, gerne nachkommen. Weil dieses Gebot, es ist in dir und du möchtest es ausleben. Wer in der Wahrheit wandelt, der liebt. Wer in der Wahrheit wandelt, der liebt. Und vielleicht hast du eine bestimmte Vorstellung über Liebe. Und vielleicht deckt sich diese Vorstellung nicht mit der, wie sie in der Bibel beschrieben steht. Wenn du dir den ersten Johannesbrief anschaust, da beschreibt Johannes sehr deutlich und sehr oft, wie die Liebe ausschaut, die wir ausleben sollen. Und Johannes erfordert uns auf, dass wir nicht so lieben sollen, wie im Alten Testament beschrieben wird, den anderen lieben wie uns selber, sondern wie Christus uns geliebt hat, sei ein Nachahmer der Liebe Christi. Und wenn wir uns die Liebe Christi anschauen, dann sehen wir, die Liebe verfolgt das Ziel, dem anderen zu dienen. Das hat Jesus in seinem ganzen Leben sichtbar gemacht. Und wenn wir uns die Liebe von Jesus am Kreuz anschauen, dann sehen wir, die Liebe, sie kostet etwas. Gewöhne dich daran, dass Beziehungen, dass die Liebe zu dem Nächsten Arbeit kostet. Du musst dich aktiv investieren. Liebe aktiv und Liebe aus Überzeugung, weil es die Bibel dir befiehlt. Und diese Liebe, sie gilt nicht nur an die, sollte nicht nur an die gerichtet sein, die für dich interessant sind, die dir vielleicht was bringen, mit denen du besser dastehst, die dein Ansehen vielleicht ein bisschen besser machen. Weil ihr die gleichen Interessen habt. Vielleicht verbindet euch die Arbeit, vielleicht verbinden euch die Hobbys, vielleicht verbinden euch die Familie. In 1. Johannes 3 stellt Johannes uns sehr praktisch vor, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Und ich finde, es ist so der Höhepunkt, wo Johannes in diesem kurzen Brief schreibt, wie die Liebe auszuschauen hat und wie sie nicht so auszuschauen hat. Und Johannes, er macht sehr deutlich, dass wo Gleichgültigkeit, wo du dem anderen gegenüber gleichgültig bist und wo du dem anderen mit Desinteresse begegnest, wo der andere dich nicht interessiert, das ist nicht nur die Abwesenheit von Liebe, sondern das ist Hass. So deutlich schreibt es Johannes im ersten Johannesbrief. Sobald du jemanden in der Gemeinde, vorzugsweise in der Gemeinde, nicht mit Liebe begegnest, sondern ihm vielleicht einfach nur aus dem Weg gehst, weil es die Größe der Gemeinde hergibt, ist das Hass. Und Johannes ruft uns dort zur Umkehr und zur Buße auf. Und wenn wir uns diesen schmalen Weg anschauen, wenn ihr auf dieses Bild schaut, was ist das Besondere an diesem schmalen Weg, was diesen Weg ausmacht? Christus ist im Zentrum. Denn das Erste, was du siehst, wenn du durch die enge Pforte gehst, ist Christus, der gekreuzigte Christus. Christus ist dein ständiger Begleiter auf dem Weg. Und was ist das Letzte, was du siehst, wenn der Weg endet und du in der Herrlichkeit ankommst? Es ist Christus, der dich mit ausgestreckten Armen entgegenfängt. Er ist der Anfang und das Ende. Und dieser Weg ist es absolut wert, dass man ihn beschützt. Und Johannes, er beschreibt in den folgenden Versen es sehr gut. Und darum die zweite Aufforderung: Beschütze die Wahrheit. Vers 7 sagt uns, warum wir überhaupt die Wahrheit beschützen müssen. Was ist der Grund? Wird die Wahrheit angegriffen oder was ist das Problem? Oder wovor wir auf der Hut sein sollen? Und Johannes, er beschreibt, weil viele Verführer unterwegs sind. Menschen zu verführen. Und deswegen sollst du auf der Hut sein, dass du nicht mitgezogen wirst. Johannes nennt sie Verführer, weil Verführen ihr Handwerk ist. So wie der Maurer mauert, ist das Handwerk der Verführer Verführen. Sie lassen dich etwas glauben, was nicht der Wahrheit entspricht. Sie verdrehen die Wahrheit. Und Johannes erwarnt uns davor, dass viele Verführer unterwegs sind, die dich gerne mitziehen möchten. Und schau, er geht sogar so weit, dass er diese Verführer, dass er sie Antichristen nennt. Nun, Johannes, er spricht nicht von dem Antichristen, von dem er später in der Offenbarung reden wird, doch es sind Vorläufer des Antichristen, der dann der Höhepunkt der Verführung sein wird. Diese Verführer, sie tun das Werk Satans, denn sie verführen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, und wir haben es schon vorhin ein bisschen angesprochen, wie Satan ein Meister darin ist, die Menschen zu verführen. Es war einer seiner ersten Amtshandlungen, Satan erführte das Ebenbild Gottes, Menschen, die Gott mit eigenen Augen gesehen haben, die die Gebote Gottes mit eigenen Ohren gehört haben, solche Menschen hat Satan verführt. Aber die Offenbarung 20 wird beschrieben, wie diese Verführung einmal ein Ende haben wird. Sie wird ein Ende nehmen und in Offenbarung 20 wird eben angekündigt, wie Satan für 1000 Jahre gebunden sein wird. Und wenn diese 1000 Jahre um sind, gelangt Satan gleich wieder zu seinem Handwerk. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen. Und das Gewaltige, finde ich, ist, es wird ihm gelingen. Nach 1000 Jahren Frieden, nach 1000 Jahren Wohlergehen, wo alles schön war, alles gut war, alle sich wohlgefühlt haben, wird es ihm gelingen, die Menschen wieder zu verführen. Satan, er verführt die Menschen, weil er ein Menschenmörder ist. Er möchte durch Lüge und Verdrehung dem Menschen den ewigen Tod andrehen. Er möchte sie mit in die Verdammnis reißen. Und wenn man sich die Welt anschaut, dann kann man schon sagen, dass es im negativen Sinn perfide ist, wie Satan es schafft, die Menschen zu verführen. Wenn wir uns seine Machenschaften anschauen, wenn es um den Ursprung der Welt geht, wie er es geschafft hat, die Menschen zu verdrehen, an welche Lehre sie glauben. Wenn es um die Wahrheit geht über Mann und Frau, über die Ehe, wenn es über die Glaubwürdigkeit der Bibel geht. Ja, Satans Macht, sie wurde am Kreuz besiegt, doch er treibt sein Unwesen immer noch meisterhaft aus und er weiß ganz genau, er hat nur noch kurze Zeit. Und was ist Johannes Rat jetzt hier, sich vor den Verführern zu schützen? Was rät Johannes dir hier? Wie beschütze ich die Wahrheit? Das Einfachste wäre doch, indem ich mich einfach zurückziehe, die Wahrheit für mich behalte, mich irgendwo an einem einsamen Ort zurückziehe, dort bin ich geschützt von allem anderen. Aber nein, Johannes, er rät uns, er sagt uns, wir sollen wachsam sein und einfach damit rechnen, dass Verführer auftreten werden. Johannes, Rat in Vers 8 ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Er sagt, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Es geht hier darum, dass wir etwas nicht als gleichgültig ansehen. Wenn dir etwas gleichgültig ist, dann ist es dir auch nichts wert. Ich habe ein Bild mitgebracht und an diesem Bild sind vielleicht die ein oder anderen Geschenkideen für Noah. Der hat ja im August Geburtstag. Das meiste hast du wahrscheinlich schon, ne? Und vielleicht kennst du es nicht Noah, aber vielleicht die anderen Kinder. Die Eltern kennen es vielleicht. Dein Kind, es bekommt ein richtig tolles Geschenk. Vielleicht so ein ferngesteuertes Auto und Lego. Ein Mädchen, eine Pumpe. Es ist etwas, was sich das Kind schon lange gewünscht hat. Immer wenn du das Kind gefragt hast, was wünschst du dir, kam immer dieser Wunsch. Es kam immer dieser Wunsch. Und es hat so lange gedauert und endlich hat das Kind bekommen. Und was macht das Kind am Anfang garantiert nicht? Doch spielen schon, aber teilen. Das Geschenk, es wird garantiert nicht geteilt. Niemals. Denn die anderen könnten das Geschenk ja kaputt machen. Das Geschenk, es ist viel zu wertvoll, als dass man es dem jüngeren Bruder oder der jüngeren Schwester gibt. Und das große Kind, es sorgt dafür, dass die anderen gar nicht hinkommen. Es wird auf dem Schrank irgendwo oben deponiert, wo die Kleinen nicht hinkommen. Und wenn ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist, dann wird auch die Gleichgültigkeit irgendwie immer größer. Das Geschenk, es wandert immer tiefer. Und das Geschenk, es wird nicht mehr so geschützt. Und es liegt einfach daran, dass auch wir Erwachsene uns an bestimmte Dinge gewöhnen, auch wenn sie vielleicht sehr kostbar sind. Und das ist, was Johannes hier sagt. Wir stehen in der Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen und in eine falsche Demut tappen. Und die falsche Demut meine ich, wenn du sagst, du willst keinen Lohn im Himmel empfangen. Du erwartest gar keinen Lohn im Himmel. Du tust doch deinen Dienst nicht für Lohn. Du tust doch alles für den Herrn. Doch Johannes fordert uns genau hier dazu auf. Achte darauf, den Lohn nicht zu verlieren. Und vielleicht findest du es seltsam, nach Lohn zu trachten. Doch das Ziel soll es sein, vollen Lohn zu empfangen. Denn wer von uns möchte nicht die Worte von Jesu hören, die Jesus in Matthäus 25 sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und natürlich, um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, natürlich, wir sind durch Gnade gerettet. Aber wir werden für die Werke belohnt werden. Und es wird auch nicht jeder denselben Lohn empfangen. Der Lohn, er wird unterschiedlich sein und die Gründe dafür sind vielfältig. Und Johannes sagt, du musst aufpassen, sonst verlierst du den vollen Lohn, den du empfangen hättest, wenn du den Weg in Treue weitergegangen wärst. Es geht also nicht darum, wie du das Rennen beginnst. Es geht darum, wie du das Rennen beendest. Und deswegen schätze den Lohn und beschütze die Wahrheit, denn sie ist es wert. Nun, Johannes, er sagt hier nicht, dass du dein Heil verlieren kannst, aber er fordert uns auf, mit unserem himmlischen Erbe nicht gleichgültig umzugehen. Wir dienen, weil wir es für wert erachten. Wir dienen, weil wir Frucht für und bei Gott erwirtschaften möchten. Nicht um uns auf die Schulter zu klopfen, sondern um unserem Herrn die Ehre zu geben. Und in der Bibel wird nicht selten über Lohn gesprochen. Es sind sogar einer der letzten Verse in der Bibel, Offenbarung 22, Vers 12, lesen wir, da sagt Jesus dann, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem so zu vergelten, wie seine Werke sein werden. Dann sagt er noch, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und lass dich von solchen Versen motivieren. Gott, er ist nicht knauserig. Er möchte dich belohnen. Und deswegen beschütze und halte an der Wahrheit fest. In den Versen 9 bis 11 beschreibt Johannes dann, wie wir diese Verführer, die zu uns kommen, wie wir sie behandeln sollen. Wir sollen ihnen entgegentreten, weil wir eben die Wahrheit beschützen möchten. Und zwei Wörter, wenn ihr diese drei Verse euch anschaut, kommen ganz oft vor. Und das ist nicht und das ist Lehre. Wie gehen wir mit Menschen um, die von der Lehre Christi abweichen? Johannes, er sagt es uns. Aber erstmal die Frage, wie erkenne ich eigentlich einen Betrüger? Wie kenne ich einen Irrlehrer? Vielleicht hast du schon mal mit einem Betrüger zu tun gehabt. Ich schon öfters, meistens über das Internet. Einmal wollte ich einen PC bestellen, habe eine günstige Internetseite gefunden, wo ich den PC auch erwerben konnte. Ich habe ihn auch erworben, aber die Ware leider nie erhalten. Ein anderes Mal, das habe ich mit Daniel erlebt, da wollten wir Reifen bestellen für meinen Bus. Wir haben wieder eine Internetseite gefunden mit unschlagbaren Reifen. Also der Preis war unschlagbar. Und wenn man sowas erlebt hat, dass man schon mal über den Tisch gezogen wurde, dann schaut man vielleicht manchmal dann genauer hin. Dann habe ich nämlich die Adresse gegoogelt, in der der Laden war. Okay, das war eine Adresse in Baden-Württemberg, es war ein Wohnhaus, aber gut, kann ja sein. Das Konto war dann ein Konto in Bulgarien. Spätestens dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt bestellen, ich kann jetzt die Reifen kaufen, aber vielleicht werden sie nie ankommen. Keine Sorge, Scholt, auch wenn er aus Rumänien kommt, in der Nähe von Bulgarien, ist trotzdem kein Irrlehrer, also es hat nicht was mit dem Konto zu tun. Aber der Text sagt uns Indizien, wie wir Irrlehrer erkennen können. Und Vers 9 sagt uns, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der ist ein Irrlehrer. Und er beschreibt noch etwas, er hat Gott nicht. Ein Irrlehrer hat Gott nicht. Ein Irrlehrer, er ist nicht wiedergeboren. In Vers 7 sagt er, hat Johannes gesagt, dass das Irrlehrer sind, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Also wenn jemand eine verdrehte Sicht von Christus hat, eine verdrehte Sicht, die wir in der Bibel nicht finden, wo du lange darum Argumente suchen musst, um diese Sicht irgendwie nachzuvollziehen. Und ich sage euch eins, in der Vorbereitung dieser Predigt ist mir aufgefallen, du findest wirklich alles. Du findest alles und jeder hat irgendwie das gleiche Argument. Es wird immer mit dem Kontext, ich habe eine Internetseite gefunden, da wo viel argumentiert wurde, auch mit Bibelfersen argumentiert wurde, warum Jesus Christus nicht Gott ist, sondern einfach nur ein normaler Mensch war. Und natürlich gibt es aber noch andere Irrlehren. Paulus nennt sie zum Beispiel im Galaterbrief und warnt uns davor, auf ein falsches Evangelium zu hören. Ein Evangelium, das mit Werken vermischt ist, wo nicht mehr die Gnade alleine rettet, wo nicht mehr allein der Glaube es ist, der uns rettet, wo nicht mehr Christus im Zentrum steht, sondern die Rechtfertigung, sie muss sich verdient werden. Oder wie es die katholische Kirche sagt, man wächst in der Rechtfertigung durch den Gehorsam. Im 2. Thessalonikerbrief und im 2. Timotheusbrief spricht er dann davon, also Paulus, dass einige von der Wahrheit abgeirrt sind und behaupten, dass die Auferstehung der Toten, sie ist schon längst passiert und hat für uns keine Relevanz mehr. Aber wie erkennst du einen Irrlehrer am besten? Und ich denke, ein gutes Indiz ist, sie versuchen, Menschen an sich zu binden, anstatt an Christus. Sie wollen, dass man ihnen nachfolgt, denn sie haben die Wahrheit. Sie sind die Guten. Ein guter Hirte, er bindet die Schafe niemals an sich selber. Er bindet die Schafe immer an Christus. Ein guter Hirte, er führt andere immer zu Christus und nie an sich, bindet sich nie die Leute an sich. Und was ich noch extrem wichtig finde, ist, folge nur denjenigen, von dem du auch den Wandel beurteilen kannst. Niemanden anders. Folge niemals jemanden, dessen Leben du nicht beurteilen kannst. Hebräer 13, Vers 7 sagt es genau von der Rückschau betrachtet. Dort schreibt uns der Schreiber, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wem sollen wir folgen? Dem, wo wir den Wandel beurteilen können, weil ein Irrlehrer und ein Ungläubiger hat nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Sie müssen das durch Show oder durch irgendwelche andere Sachen übertünchen. Und dann spricht Johannes ein Thema an, wo wir vielleicht heutzutage nicht mehr mit den Irrlehrern in Verbindung setzen würden. Er spricht das Thema der Gastfreundschaft an. Und Gastfreundschaft spielt in der Bibel eine große Rolle. Denkt an die Patriarchen, wie sie immer wieder Gastfreundschaft ausgeübt haben, wie Abraham sogar Gott bei sich beherbergt hat, indem er Gastfreundschaft ausgelebt hat. Denkt an Römer 12, Vers 13b, wo wir als Gläubige aufgefordert werden, übt willig Gastfreundschaft. Und ein bekannter Vers diesbezüglich ist wahrscheinlich Hebräer 13, Vers 2, der oft zitiert wird, wenn man einen Gast irgendwo beherbergen muss. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und die Frage ist, was für eine Ehre ist es, Engel zu beherbergen? Aber weißt du, was noch viel größer ist? Christus zu beherbergen in Person eines Glaubensbruders, den du aufnimmst, wie Jesus in Matthäus 25 sagt. Und genau das wird jetzt zum Thema, wie schützt man sich vor Irrlehrern? Denn genau diese Tugenden wurde von diesen Verführern missbraucht. Sie haben sich in den Häusern einquartiert und es sah so aus, als würden sie irgendwie dazugehören. Und natürlich ist es eine gefährliche Gemeinschaft mit solchen Menschen, die die Lehre von uns nicht haben, die eine andere Lehre über Christus vertreten. Also wenn jemand kommt und die Lehre des Christus nicht bringt, also wo Christus nicht im Mittelpunkt ist, dann nennt uns Johannes zwei Dinge. Erstens, so nehmt ihn nicht ins Haus auf. Gewährt ihm keine Gastfreundschaft. Und das zweite ist, grüßt ihn nicht. Das sind die zwei Dinge, die Johannes uns sagt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unfreundlich, oder? Jemanden die Tür weisen, jemanden nicht grüßen. Aber Johannes meint hier, dass wir so einen nicht offiziell in der Gemeinde willkommen heißen sollen. Wenn du jemanden offiziell grüßt, dann zeigt man, dass man verbunden miteinander ist. Es macht deutlich, man gehört irgendwie zusammen. Wenn ich Grüße aus Schwabach mitbringe, dann heißt das, wir mögen euch, also wir gehören zusammen. Wenn Scholt Grüße aus Rumänien, der vielleicht noch weiter weg ist, mitbringt, heißt es auch, uns verbindet was? Uns verbindet Christus. Und pflege keine Verbindung mit solchen und unterstütze sie nicht, sagt Johannes hier. Und vielleicht denkst du, puh, das klingt jetzt nicht so nach dem Gebet, nach dem Gebot der Nächstenliebe. Jemanden die Tür weisen, jemanden nicht grüßen. Aber das stimmt nicht. Denn die beste Art und Weise, jemandem mit Liebe zu begegnen, ist doch jemandem zu zeigen, dass er auf dem falschen Weg ist. Dass er auf dem Irrweg ist und damit auf dem Weg in die Hölle ist. Das ist tatsächlich Liebe. Und ihr merkt, Wahrheit und Liebe, sie gehören immer zusammen. Und die große Frage ist jetzt natürlich, ist dieser Abschnitt überhaupt noch relevant? Denn mal ehrlich, wann hat das letzte Mal ein Irrlehrer genau an deiner Haustür geklingelt und wollte bei dir einkehren? Denn die meisten Reisebrüder, habe ich gehört, schlafen ja eh bei den Ältesten, dann ist es ihr Problem, sie kontrollieren alles und dann muss es doch passen, oder? Aber Johannes, er geht offensichtlich davon aus, dass es vorkommt, dass es geschieht. Gut, es können Leute sein, die dauerhaft in der Gemeinde bleiben möchten. Und deswegen führen wir in Schwabach und auch ihr hier in Hersbruck Aufnahmegespräche, um die Leute besser kennenzulernen, an was glauben sie. Und Johannes erfordert aber hier nicht nur die Ältesten auf, eine feine Spürnase für so etwas zu haben, für Lehrer zu haben, für falsche Lehren zu haben. Und deswegen ist jetzt was ich sage, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und hör bitte gut zu. Heute kommen die Ehelehrer nicht mehr durch die Vordertür. Sie suchen sich die Hintertür aus. Und besonders lieben sie die Tür, die mit www anfängt und Internet heißt. Es können super getarnte Seiten sein, die toll aufgemacht sind, mit einem wunderbaren Glaubensbekenntnis, nett anzuschauen. Und man kann schön versteckt operieren. Männer, die sich gut in der Bibel auskennen, es sind wunderbare Bibelzitate dabei. Sie sind gut getarnt und ich habe zwei Beispiele für euch mitgebracht, die mich vor längerer Zeit mal beschäftigt haben. Der erste ist Rob Bell. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder von ihm gehört habt. Rob Bell, er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Er studierte am Wheaton College. Das ist ein privates evangelikales College. Aus diesem College sind einige Koryphäen der evangelikalen Szene hervorgekommen. Drei Namen, um euch zu nennen. Billy Graham, Jim Elliot und John Piper sind aus diesem Wheaton College hervorgekommen. Er ist ein redegewandter Buchautor, aber er legt die Schrift nicht so aus, wie Gott es will. Mit seinem Buch Das letzte Wort hat die Liebe vertritt er sehr stark die Allversöhnung. Und seine These ist, wie kann ein liebender Gott Menschen für immer bestrafen? Und er ist sehr bekannt in der evangelikalen Szene. Er ist Mitbegründer einer Megachurch und sehr populär, besonders in Amerika. Und okay, vielleicht war das jetzt ein amerikanisches Beispiel, mit dem wir jetzt nicht so viel zu tun haben. Doch blicken wir mal nach Deutschland. Johannes Hartl, er ist oft auf evangelikalen Veranstaltungen zu Gast. Aber Johannes Hartl, er ist ein katholischer Theologe und Mitbegründer des Gebetshauses in Augsburg. Er ist unter Evangelikalen, in Anführungsstrichen sage ich das mal, sehr beliebt und sehr bekannt. Aber das Problem ist, im Grunde ist und bleibt er ein bekennender Katholik mit einem falschen Evangelium. Er benutzt die gleichen Wörter wie die Bibel und wie wir sie verwenden. Er spricht auch von Gnade, von Christus, von Liebe, von Errettung. Aber er füllt diese Wörter teilweise mit anderen Bedeutungen. Denn im Kern ist das Evangelium der katholischen Kirche nichts anderes als pures Gift für unsere Seele. Oder ein anderes Beispiel ist Joyce Meyer, die auch sehr bekannt ist, sehr populär ist, gerade in der christlichen Szene. Und unser Auftrag ist jetzt nicht, das Internet die ganze Zeit zu durchforsten und alle möglichen Irrlehrer aufzudecken. Wenn uns einer vor die Nase läuft oder hört, kommt, können wir natürlich und sollen wir andere davor warnen. Aber wir sollen sie nicht aktiv suchen, denn Johannes, er meint, sie werden zu dir kommen. Sie werden zu dir kommen und vielleicht sogar durch deine Gemeindemitglieder, durch YouTube oder durch Bücher. Und die Verantwortung, sie liegt bei dir. Die Verantwortung, sie liegt bei dir. Du bestimmst, was du hörst. Du bestimmst, was du liest. Du bestimmst, was Zutritt hat in dein Haus, in dein Handy und in deine Sachen, in denen du hörst und liest. Und wenn du dich vielleicht nicht sicher bist, bei dem ein oder anderen Thema, bei dem ein oder anderen Autor, dann kannst du deine Geschwister fragen, deine Glaubensgeschwister. Wenn dir irgendetwas suspekt vorkommt, dann frag einen deiner Ältesten. Und Johannes, er beendet diesen Brief, dass er offensichtlich noch mehr zu sagen hat. Und leider will Johannes nicht alles aufschreiben, sonst hätten wir heute mehr zu lesen gehabt. Doch er will sie vor Ort belehren und das zeigt uns auch etwas. Papier und Nachrichten sind eine Hilfe. Sie sind eine Hilfe. Sie haben uns schon manchmal geholfen, einen Brief zu schreiben. Aber sie sind und bleiben nur eine Krücke. Offensichtlich ist es besser, sich zu treffen und so den Austausch zu suchen. Wenn du denkst, du brauchst den anderen nicht, du brauchst keine Gemeinde, du brauchst keine Gemeinschaft mit den anderen, dann bist du auf einem ganz, ganz schlimmen Holzweg. Und einmal mehr macht Johannes deutlich, wie grundlegend die Gemeinschaft ist. Gemeinschaft in der Wahrheit schützt dich und mehrt die Freude. Amen.